Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Auch wer tot ist, kann effektiv was fürs Klima tun. Durch Kompostieren statt einer klassischen Sarg- oder Urnenbestattung. Das kann nämlich eine ganze Menge CO2 sparen. Auf der Jahreskonferenz der AAAS, der amerikanischen Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, haben Forschende der staatlichen Uni in Washington die Ergebnisse einer kleinen, noch unveröffentlichten Pilotstudie vorgestellt. Dafür haben sie 6 Leichen in einen speziellen Behälter mit Holzspänen und Stroh gegeben. Nach 4 bis 7 Wochen waren nur noch die Skelette übrig und auch die Knochen hatten sich teilweise zersetzt. Den Forschenden zufolge kostet es zwar ein bisschen Energie, Leichen zu kompostieren, denn die Behälter müssen gedreht, beheizt und belüftet werden, aber der Prozess ist trotzdem umweltfreundlicher als klassische Arten der Bestattung, denn er kommt ohne die Chemikalien aus, die bei den meisten Beerdigungen zum Einsatz kommen. Und am Ende kommt dabei eben auch noch Kompost raus, der als Dünger benutzt werden kann. In Grönland schmilzt das Eis als eine Folge des Klimawandels. Die grönländische Regierung hat die Idee, wie sie mit dem Wasser ihre Wirtschaft ankurbeln kann. Und zwar, indem sie es als Trinkwasser in die ganze Welt exportiert. Der Tagesspiegel hat den grönländischen Energieminister Jes Svane dazu befragt. Und der sagt, Grönland habe große Mengen reinsten Wassers und biete der Welt nun an, diese Ressource zu nutzen. Ihm zufolge stammen aktuell 90% des grönländischen Einkommens aus der Fischerei. Das Land versucht, seine Wirtschaft auf eine breitere Grundlage zu stellen. Svane ist klar, dass der Klimawandel für das Abschmelzen sorgt, aber der Klimawandel sorge ja auch dafür, dass Wasser generell auf der Welt knapper werde. Und in Grönland würde das Schmelzwasser sonst ungenutzt abfließen. Svane zufolge soll das Wasser an kommerzielle Unternehmen verkauft werden. Was die dann damit machen, sei ihre Sache. Wer lächelt, ist glücklich und wer schreit und einen roten Kopf hat, ist sauer. Am Gesichtsausdruck kann man ziemlich gut ablesen, wie es jemandem geht, oder? Nein, ganz so einfach ist es nicht, sagt ein Forschungsteam aus den USA. Die Forschenden haben in Versuchen Muskelbewegungen im Gesicht mit den tatsächlichen Gefühlen der jeweiligen Person verglichen und festgestellt, dass die Vermutungen aufgrund des Gesichtsausdruckes meistens falsch waren. Bei der Jahreskonferenz der AAAS haben die Forschenden deshalb davor gewarnt, den Gesichtsausdruck als Indikator für Gefühle zu benutzen, zum Beispiel auch bei der Entwicklung von künstlicher Intelligenz. Man müsse einen Gesichtsausdruck immer im Kontext sehen und unter Umständen auch den kulturellen Background berücksichtigen. Außerdem sei zum Beispiel auch die Körperhaltung ein wichtiges Anzeichen dafür, wie ein Mensch sich fühlt. Im Regenwald in Südamerika leben die verschiedensten Tiere, aber um zu sehen, wie es dem Wald geht, sollten wir uns vor allem die Fische dort ansehen. Das sagt zumindest eine Wissenschaftlerin vom Field Museum in Chicago. Sie hat in Guyana in Südamerika Fische gefangen, um zu sehen, wie artenreich die Gewässer dort sind. In einem vergleichsweise kleinen Gebiet fand die Wissenschaftlerin mehr als 450 verschiedene Fischarten, mehr als doppelt so viele wie im gesamten Mississippi. Dass es den Fischen dort so gut geht, führt die Forscherin auf regelmäßige natürliche Überschwemmungen zurück. Dadurch verbinden sich verschiedene Flusssysteme vorübergehend. Die Fische können zwischen den Flüssen hin und her wechseln, was die Vielfalt deutlich erhöht. Die Wissenschaftlerin betont, dass dieses Ökosystem mit regelmäßigen Überschwemmungen erhalten bleiben müsse, um den Regenwald als Ganzen zu erhalten. Der Permafrostboden vor allem in Kanada, Alaska und Russland taut zunehmend auf. Und offenbar wird es schwieriger, den Prozess zu stoppen. Das UNO-Umweltprogramm UNEP und das Alfred-Wegener-Institut in Potsdam warnen vor einem Domino-Effekt. Wegen der großen Flächen an gefrorenem Boden könne der Ausstoß von Methangas dort kaum kontrolliert werden. Nur wenn die Menschheit selbst weniger Treibhausgase produziere, könne das dazu beitragen, dass der Permafrostboden weniger taut. Noch sind zum Beispiel fast 2/3 der Bodenfläche in Russland dauerhaft gefroren. Riesige Mengen an Überbleibseln von Pflanzen und Tieren lagern dort, die noch nicht von Mikroben zersetzt wurden. Aktiv werden sie erst, wenn die Temperaturen steigen und der Boden aufweicht. Wie groß die Menge an Treibhausgasen dort sind, ist noch nicht klar. Die NASA hat jetzt Messungen auf rund 30.000 Quadratkilometern Arktisfläche durchgeführt und dort zahlreiche Stellen ausgemacht, an denen es einen deutlichen Methanüberschuss gibt, vor allem rund um Seen. Auch warum es an Seen zu solchen Methanhäufungen kommt, ist noch unklar. Die wärmeren Temperaturen locken in Deutschland die ersten Mücken ins Freie. Sie haben auf Dachböden, in Baumhöhlen oder Kellern überwintert. Das Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung geht davon aus, dass die Weibchen jetzt wieder stechen, um Blut nachzutanken. Sie brauchen Eiweiße aus dem Blut, um ihre Eier zu produzieren. Allerdings war es in den vergangenen 2 Jahren zu trocken für Mücken. Sie fanden oft keine Brutplätze, die feucht genug sind. Wenn es weniger Mücken gibt, werden natürlich auch weniger Menschen gestochen. Gefährliche Krankheiten, die Mücken zunehmend verbreiten können, werden deshalb nicht so gut übertragen. Aber dem Leibniz-Institut zufolge bedeuten weniger Mücken auch weniger Vögel, Fledermäuse oder andere Insekten, weil die Tiere dann weniger Nahrung finden. Auch Fische oder Libellen, die sich von Mückenlarven ernähren, sind betroffen. Entscheidend für die Verbreitung der Mücken sei das Wetter im Frühjahr, weil dann viele Weibchen mit der Eiablage beginnen.
Deutschlandfunk Nova.